Lieben, als ich den Predigtext für heute gelesen habe, da habe ich als erstes gedacht, das ist jetzt nicht so ein typischer Sommerpredigtext, den man sich so wünscht, wenn man gerade aus dem Urlaub kommt. Wäre so interessant zu wissen, was ihr so hättet heute hören wollen. Aber ich glaube, das Thema, was angesprochen wird im Predigtext, ist eines der wichtigsten Themen unseres Lebens. Es geht um Schuld, um die Folgen unserer Schuld, die Schuld in unserem Leben häufig hat und die Frage, wo finden wir eigentlich Vergebung und wie finden wir ein freies Leben? Und da will ich gar nicht lange vorher drüber reden, weil das kennt ihr alle aus eurem Leben, was Schuld mit uns macht, wie Schuldgefühle uns manchmal einengen, bedrücken, wie wir manchmal auch aufgrund von erlebter Schuld an uns, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, bitter werden und hart, aber auch wie uns Schuld manchmal lähmt, gelingende und liebevolle Beziehungen zu leben und sogar liebevoll mit uns selber umzugehen. Deswegen ohne Umschweife gucken wir gleich in den Predigtext. Ihr habt ihn gerade gehört aus 2. Samuel 12, Vers 1 bis 15, die Begegnung zwischen Nathan und David. Der Prophet Nathan kommt zu König David und muss ihm etwas Schweres ankündigen. Und ihr habt das gehört, das ist diese merkwürdige Geschichte, die Nathan da erzählt mit diesen Schafen. Da ist so ein Typ, der hat ein Schaf und ein anderer, der hat unendlich viele Schafe. Was soll das eigentlich? Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir ein bisschen Vorinformationen haben. Also was vorher geschah, ja, was bisher geschah. Also was ist die Situation, auf die Nathan sich da bezieht? Folgendes ist passiert. König David war in seinem Palast auf dem Dach, auf seiner Dachterrasse, während sein Heer, das hören wir, das lesen wir, im Krieg gegen die Ammoniter war. Die Ammoniter, da hat er sein Heer hingeschickt, sie haben, waren im Krieg. Und das Merkwürdige ist, dass wir extra noch darauf hingewiesen werden, dass es zu der Zeit war, als die Könige eigentlich auf dem Feld waren. Und der König von Israel war immer auch der erste Feldherr. Das heißt, eigentlich ist die Aufgabe des Königs gewesen, sein Heer anzuleiten. Warum er das nicht getan hat, erfahren wir nicht. Vielleicht waren es auch diese Gedanken, die Sorge um den Krieg, um seine Soldaten, die ihn da nachts nicht haben schlafen lassen und weswegen er dann auf dieser Dachterrasse ist. Er steht auf jeden Fall auf dieser Dachterrasse, guckt so runter und sieht an einem See eine Frau baden, die offensichtlich den Schutz der Dunkelheit benutzt hat, um sich zu waschen und da zu baden. Warum sie genau da ist, erfahren wir auch nicht. Was wir erfahren ist, dass David eine nicht ganz so kluge Idee hat. Er beobachtet diese wahrscheinlich unbekleidete Frau, die da unten gebadet hat. Und das ist schon mal keine ganz so glorreiche Idee gewesen. Er kommt dann gleich auf die nächste dumme Idee und schickt seine Diener runter, weil er die offensichtlich relativ attraktiv findet und er lässt die hochholen. Und sie wird zu ihm gebracht in seine Gemächer und David verbringt die Nacht mit ihr. Die Frau heißt Bathseba und Bathseba wird schwanger in dieser Nacht. So, jetzt kommt das nächste Problem. Bathseba war verheiratet mit Uriah. Und das ist das nächste große Problem, weil Uriah, der war Soldat und der war in der Schlacht. Das heißt, es war völlig klar, dass Bathseba nicht von ihrem Mann schwanger ist. So, und das heißt, sie ist ihm fremdgegangen. Das hätte Uriah sofort rausgefunden, wenn er aus dem Krieg zurückgekommen wäre. Und auch alle anderen hätten es ja mitgekriegt, wenn die auf einmal schwanger wird. Das ist nur einmal plötzlich so passiert, einige hundert Jahre später. Was macht David also? Er sendet Boten und lässt Uriah zurückkommen aus dem Krieg. Er lässt ihn holen, um ihm zu berichten, wie es so im Krieg gerade läuft. Das ist erstmal nicht so, das war wahrscheinlich gar nicht so merkwürdig, dass er das gemacht hat, weil wir müssen noch ein Detail über Uriah wissen. Uriah war ein guter Freund, einer der besten Freunde von David. Wir lesen das in 1. Chronik 11, Vers 41, da werden die Helden Davids aufgezählt. Das sind die, das ist so eine kleine Gruppe von Soldaten, von Männern, die David ganz treu in einer seiner schwersten Lebenszeiten beigestanden hat, als er nämlich noch nicht König war, sondern Saul König war. Da war Saul neidisch darauf, wie viel Erfolg David hatte. Und wollte David umbringen und hat ihn wie ein Hund durchs ganze Land gejagt. Mit seinem Heer hat er ihn verfolgt, um ihn umzubringen. Und es gab so eine kleine Gruppe an treuen Soldaten, die zu David gestanden haben und die nie von seiner Seite gewichen sind. Und unter ihnen war Uriah. Ja, das erfahren wir in 1. Chronik 11, Vers 41. Das heißt, David wusste sicher, mit wem er da die Nacht verbringt. Es war die Frau eines seiner besten Freunde. Was für ein Versagen in dieser Nacht. So. Er lässt Uriah auf jeden Fall nach Hause kommen, lässt sich von ihm berichten, wie der Krieg gerade verläuft. Und dann macht er Folgendes, er füllt Uriah ab. Er gibt ihm immer mehr Wein zu trinken, so lange, bis Uriah richtig betrunken ist. Und dann macht er ihm ein Angebot und sagt, Uriah, Mensch, schön, dass du hier bist. Danke für die ganzen Informationen. Mensch, verbring doch die Nacht zu Hause bei deiner Frau. Du warst so lange jetzt an der Front. Und dann morgen kannst du wieder zurück an die Front reisen. Und Uriah, was das für ein Typ ist, das merken wir dann in seiner Reaktion. Uriah sagt, David, betrunken wie er ist, sagt David, das mache ich nicht. Meine ganzen Freunde, meine Soldaten, meine Brüder sind alle an der Front, die kämpfen da für dich und auch für mich und unser Land. Und sie schlafen auf hartem Steinboden, da lege ich mich doch nicht zu meiner Frau ins warme Bett. Ich schlafe unten im Hof. Und er schwankt runter, legt sich im Hof auf den Steinboden und da schläft er. Und David merkt, er kann Uriah das Kind nicht unterjubeln, wie er das geplant hat. Also kommt er auf die nächste dumme Idee. Er schreibt einen Brief, versiegelt den, gibt den Uriah mit und sagt den, hier, den Brief gibst du mal dem Feldherrn, der ist für die nächsten Angriffe, da sind Planungen, nimm die mal mit. Und Uriah nimmt diesen Brief mit, er gibt dir den Feldherrn, der Feldherr macht den auf und liest den. Und da steht folgende Information drin. David fordert den Feldherrn auf, belagert die nächste Stadt, geht so hart gegen die Stadt, wie ihr noch könnt. Stell Uriah ganz vorne in die vorderste Reihe. Und wenn die dann anfangen, die Belagerten, mit Pfeil und Bogen zurückzuschießen, dann zieht ihr euch alle zurück. Nur nicht Uriah. Und er wird im Pfeilhagel fallen. Und genauso kommt es. Und David lässt einen seiner besten Freunde und treuesten Anhänger umbringen. Was für eine Geschichte. Und wahrscheinlich ist einige Zeit vergangen seitdem. Und vielleicht hat David gedacht, mittlerweile ist Gras über die Situation gewachsen. Er hat mittlerweile Bathseba geheiratet, hat sie zu seiner Frau genommen. Jetzt muss man dazu wissen, das ist eine mehr. Wir lesen später in der Bibel, dass David 400 Frauen hatte. Ja, ist Bathseba eine unter vielen. Es gibt eine Liebe zwischen den beiden. Sie hat eine besondere Stellung für ihn später. Aber so beginnt es. Und vielleicht denkt David, mittlerweile ist Gras über die Sache gewachsen. Aber so ist es nicht. Das haben Leute mitbekommen. Diener haben Bathseba geholt und haben sie später gehen sehen. Boten haben Uriah kommen lassen. Der Hauptmann hat ihn an die Front gestellt und den anderen Soldaten gesagt, zieht euch zurück und lasst ihn da alleine zurück. Das haben Leute mitbekommen. Und Gott sagt zum Propheten Nathan, sprich David darauf an. Den König. Einfach so in den Thronsaal marschieren und sagen, hey David, weißt du eigentlich, was sich alle das Maul über dich zu reißen, was du für eine Sünde auf dich geladen hast? Da bist du ganz schnell einen Kopf kürzer. Und deswegen erzählt er diese Geschichte. Und Nathan kommt vor den Thronsaal und sagt, David, es gibt so eine Situation, da musst du mal recht sprechen, die muss ich dir erzählen. Denn der König war nicht nur der Feldherr Israels, er war auch der Richter. Und in kniffligen Angelegenheiten, wo man nicht so ganz genau wusste, was so eine schwierige Schiedsangelegenheit war, da ist man vor den König gekommen. Der König musste dann sagen, was ist richtig, was ist falsch, wie gehen wir mit der bestimmten Situation um. Und so eine Situation war das. Nathan kommt auf jeden Fall vor David und sagt, folgende Situation ist passiert. Stell dir das mal vor. Da ist so ein Typ, der ist wahnsinnig reich, der hat unendlich viele Schafe und Rinder, vielleicht so 400 oder so. Dann ist da so ein anderer, der ist bettelarm, der hat nichts, der hat ein einziges Schaf, das hat er gekauft, das ist ihm lieb wie seine Töchter. Er hat das, wenn das schläft, schläft das auf seinem Arm. Wenn das was zu fressen kriegt, dann gibt er ihm das, das spart er sich vom Mund ab, er füttert es von seinem Teller und gibt ihm von seinem Becher zu trinken. Das ist ihm so wertvoll wie eine Tochter. So, und jetzt kommt dieser reiche Typ und er kriegt Besuch. Und er will ihm gerne was zu essen machen. Er will aber keins seiner vielen Schafe opfern. Da geht er einfach in den Stall des Nachbarn, holt sich das Schaf, schlachtet das, lässt das zubereiten. Ja, wie gehen wir mit der Situation um? Und David eskaliert. Er hat bis jetzt ja noch nichts begriffen. Das war ja auch vorher der Fall. Das ist nichts Neues. Er begreift nicht, worum es da geht und worauf Nathan hinaus will. Und wir lesen dann in Vers 5, da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er das gemacht hat. Also die Reihenfolge in der Gerichtssprechung ist ein bisschen merkwürdig. Was David eigentlich sagt ist, der Typ verdient den Tod, lass ihn hinrichten und danach soll er es vierfach zurückgeben. Umgekehrt wird ein Schuh draus vielleicht. Aber wir merken, David eskaliert. David ist so sehr von dem Unrecht und der Ungerechtigkeit ergriffen und gepackt, dass es sein Herz mitreißt. Denn eigentlich ist das Zweite, was er sagt, das, was passieren muss, 2. Mose 21, Vers 37, da lesen wir das, wer was gestohlen hat, der soll das vierfach zurückgeben. Darauf bezieht sich dann die Gerichtssprechung, das macht er mit klarem Kopf, dass man den umbringen soll. Das sagt er so aus seiner Wut und seiner Erschütterung über die Situation. Und dann kommt der nächste Satz. Und Nathan guckt ihn an und sagt, David, du bist der Mann. Wir reden hier nicht über irgendeinen Typen mit irgendeinem Schaf. Wir reden über dich. Wir reden über Uriah. Und wir reden über Bathseba, die du ihm gestohlen hast. Und darüber, wie du ihn umgebracht hast. Und was du getan hast. Und glaub nicht, dass es keiner mitgekriegt hat, David. Das haben Menschen mitgekriegt. Die Nationen zerreißen sich mittlerweile das Maul über dich und über Gott. Es haben Menschen mitgekriegt. Und es prägt Generationen. Deine Schuld und dein Handeln prägt die nächste Generation. Und er sagt ihm voraus, was passieren wird. Und er sagt, das Nächste, was passiert ist, das Schwert wird nicht mehr aus deiner Familie weichen. Es wird Krieg in deiner Familie geben. Und Mord und Totschlag. Und dasselbe, was du mit der Frau von Uriah gemacht hast, was du mit Uriah gemacht hast, wird man mit dir machen. Und genau das ist das, was wir als Nächstes lesen. Ein Kapitel weiter geblättert, da lesen wir dann, dass ein Sohn von David, Amnon, sich in eine Tochter von David verliebt, eine Halbschwester, nämlich in Tamar. Und als er sich in die verliebt hat, merkt er auch, das ist irgendwie eine blöde Idee, das ist meine Schwester. Und gleichzeitig entwickelt er eine List. Er tut so, als wenn er krank wäre, lässt die Tamar kommen und sich um ihn kümmern. Und als sie sich so schön um ihn kümmert und dann auch noch fürsorglich ist, sagt er zu ihr, hey komm mal rein in mein Bett. Und Tamar sagt, bist du irre? Du bist mein Bruder, das geht nicht. Und was macht Amnon? Lässt er das Nein? Akzeptiert er das? Nein. Er packt sie und zieht sie ins Bett. Und alles andere, was passiert, will ich gar nicht aussprechen. Ihr könnt es euch denken. Eine Geschichte weiter. Gleich die nächste Situation. Der Bruder von Tamar, Absalom, der erfährt von der Geschichte. Und ihr merkt, dass was Amnon mit Tamar macht, ist das Gleiche, was David mit Bathseba gemacht hat. So, es prägt sich. Unser Verhalten prägt die nächste Generation. Und was macht Absalom, der Bruder von Tamar, als er von der Geschichte hört? Er engt sich eine List aus. Er will seine Schwester rächen. Und er lädt Amnon ein mit anderen Brüdern, damit er keinen Verdacht schöpft. Und er macht ein Fest und er macht Amnon betrunken. Und dann sagt er seinen Dienern, sie sollen Amnon umbringen. Und sie tun es. Und Amnon, sein Bruder wird umgebracht an diesem Tag. Genauso wie David Uriah hat umbringen lassen. Es ist gerade genau das Gleiche. Und wie sehr der Respekt und der Name von David gelitten hat in dieser Zeit, das lesen wir dann als nächstes, weil Absalom damit noch lange nicht am Ende ist. Das nächste, was Absalom tut, ist, dass er die Menschen zusammenbringt, die mittlerweile den Respekt vor David verloren haben, und er führt einen Aufstand gegen David an. Und David muss fliehen aus seiner eigenen Hauptstadt und muss sich später im Krieg gegen seinen eigenen Sohn, sein Königreich, zurückerobern. Was Nathan dem David hier ankündigt, ist, dass unsere Schuld immer Folgen hat und Konsequenzen hat. Und dass keiner von uns den Kollateralschaden überhaupt überblicken kann von dem, was wir tun in dieser Welt. Schuld ist wie ein Virus, der sich verbreitet in das Leben von anderen und zerstörerische Auswirkungen hat im Leben unserer Mitmenschen. Zuallererst in unserer Familie, bei unseren Kindern, aber natürlich auch darüber hinaus. Und ich glaube, viele von euch kennen das und haben das schon erlebt. Ich habe letztens mit einer Mutter gesprochen, einer guten Bekannten von mir, die mir erzählt hat, dass sie seit 4 Jahren mittlerweile keinen Kontakt mehr mit ihrer Tochter hat. Sie ist eine super Mutter. Ich habe sie kennengelernt, ja, und sie hat noch mehrere andere Kinder. In den meisten Fällen ist alles gut gelaufen, aber mit dem einen Kind, da hat ihre Liebe nie gereicht. Irgendwie hat es nie gereicht. Irgendwie war da immer ein Mangel. Und sicher, ich kenne und liebe diese Frau. Aber sicher ist auch sie schuldig geworden an ihrer Tochter und hatte nicht immer die richtigen Worte und das richtige Maß und die richtige Liebe. Und die Folgen sieht man. Ihre Tochter ist mittlerweile, hat keinen Kontakt mehr zu der Mutter. Es ist nichts Großes vorgefallen, es ist eine Reihe von Kleinigkeiten. Und sicher ist die Tochter auch schuldig geworden an ihrer Mutter. Und sie hat ihren Mann verlassen, die Tochter, und die Kinder verlassen. Und sie lebt jetzt irgendwo, wo keiner so ganz genau weiß. Hin und wieder kriegt man mal eine Nachricht. Aber selbst die Enkelkinder sind mittlerweile geschädigt von dieser Folge. Ihr kennt das alle, wie Schuld sich in unserem Leben verbreitet. Und die Frage ist doch, wie finden wir Vergebung? Wie finden wir heiles Leben, heile, gelingende Beziehung, wenn der Kollateralschaden unseres Lebens so riesig ist? Wir können es nicht wieder gut machen. Keiner von uns kann es wieder gut machen. David kann das nicht wieder gut machen. Wie soll er das tun? Selbst wenn das mit Bathseba irgendwie, weil sie sich in ihn verliebt hat, irgendwann gut geworden ist. Wie soll er das gut machen mit seinen Söhnen, mit seinen Töchtern? Mit den Menschen, die vor ihm den Respekt verloren haben. Wie soll er es wieder gut machen? Und es betrifft doch nicht nur David, sondern jeden Einzelnen von uns. Wir können es nicht wieder gut machen. Schuld ist viel zu komplex, weil es immer in Beziehung passiert. Und wir können uns Vergebung nicht verdienen. Dann würden wir es ja wieder gut machen. Wir können es nicht verdienen. Und wir müssen zurück zum Anfang, um Vergebung zu erleben. Echte Freiheit von Schuld. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich euch das deutlich machen? Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe euch was mitgebracht. Das benutze ich die ganze Zeit hier, um die Bibel zu beschweren, damit die Blätter nicht immer umblättern. 3 Millionen Euro in den praktischen 10.000er-Schein, damit es nicht so viel ist. Die hat man ja immer praktischerweise mal kurz dabei, ne? Kennt ihr? Also ist natürlich nicht von mir, habe ich ausgedruckt. So. Und ich brauche einen Freiwilligen. Einen Freiwilligen, dem ich 3 Millionen Euro anvertraue. Ja? Sohn. Na, komm nach vorne, mein Junge. So, das ist Aaron, mein Sohn. Grüß dich, Aaron. Stehen wir irgendwie in einem verwandtschaftlichen Verhältnis?
Nö.
Nö. Gut, okay, dann kann ich dir diese 3 Millionen ja anvertrauen. Pass auf, du hast jetzt 3 Millionen Euro hier in 10.000 Euro Scheinen und du hast folgende Aufgabe. Du darfst das jetzt mal nehmen und einfach verteilen. Du leihst das im Prinzip irgendwelchen Menschen jetzt heute. Du musst die nicht kennen, du musst auch nichts über die wissen, aber du kannst denen mal in die Augen gucken und dann gibst du denen entweder einen Schein oder gleich irgendwie einen ganzen Batzen, je nachdem, was du denkst, was die brauchen. Und du läufst das einfach rum und verteilst das mal. Ja? Los, auf geht's. Also, während Aaron das Geld verteilt, beeil dich ein bisschen, es geht alles von meiner Predigtzeit ab. So, während Aaron das verteilt, könnt ihr, wenn ihr was gekriegt habt, gleich mal anfangen, das zu zählen, wie viel ihr gerade von Aaron bekommt. Denn es geht gleich darum, das ist der nächste Schritt, zu gucken, wer die größte Schuld hat von euch. Super. So, dann zählt mal bitte ganz kurz, ihr habt ja schon mittlerweile gezählt, das war ja der Arbeitsauftrag. Wer hat 10.000 Euro, mal kurz Arm hochhalten. Wer hat mehr als 10.000? Kurz Arm hoch, okay. Wer hat mehr als 50.000? Und immer die, die weniger haben, nehmen dann den Arm runter. Wer hat mehr als 80.000? Okay. Wer hat mehr als 100.000? Okay. 1, 2. Arm richtig hoch, damit ich das sehen kann. 1, 2, 3. Wer hat mehr als 150.000? Noch jemand mehr als 150.000? Ute, wie viel hast du? 470.000? Okay, wir sind heute Nachmittag alle bei Ute. Okay, es ging ja darum rauszufinden, wer die meisten Schulden hat. Wer hat jetzt gerade die meisten Schulden? Ute, wer denkt, dass Ute die meisten Schulden hat? Mal kurz Arm hoch. Jetzt seid ihr ein bisschen zögerlich. Ihr merkt irgendwie, das ist eine komische Frage, ne? So, darf ich euch mal kurz zeigen? Das ist so, das bildet total unser Denken wieder. Das bildet unser Denken ab. Und ich möchte jetzt euch den Denkfehler zeigen, den wir alle machen. Wir denken jetzt alle, Ute hat die meisten Schulden, weil wir haben das so gerade unter uns verglichen, wer hat wie viel Schulden. Ute hat nicht die meisten Schulden. Aaron, magst du mal aufstehen? Komm mal nach vorne, mein Junge. Das sind die Gummibänder. Das, was ich dir gegeben habe, waren in den Gummibändern 3 Millionen Euro. Wo sind die? Merkt ihr, wo es losgegangen ist? Ich habe gesagt, ich habe ihm 3 Millionen Euro anvertraut. Und er hat die verteilt. Habe ich ihm ja auch gesagt. Aber was ist, wenn ich sie wiederhaben will? Wer hat die meisten Schulden? Mein Junge. Und weil ich ihn liebe, vergebe ich es dir. So. Danke dir. Ihr Lieben, wenn wir wirkliche Vergebung wollen, dann müssen wir zurück zum Anfang. Dann funktioniert es nicht, dass wir untereinander vergleichen, wer wie viel Schulden hat und wer hat mehr Schulden und wer hat wem was gegeben. Und ich fand es großartig, dass ihr sofort angefangen habt, das weiterzugeben, weil genau das machen wir doch. Wer verletzt ist, verletzt. Geschlagene Menschen schlagen. Verlassene Menschen verlassen. Verachtete Menschen verachten. Gebrochene Menschen zerbrechen. Genau das passiert. Und wenn wir das untereinander klären wollen, wo hört's auf? Es wächst doch nur die Verachtung und das Vergleichen. Und wir zeigen mit dem Finger auf andere, weil wir denken, die haben mehr Schuld als wir, damit wir uns besser fühlen. Aber wenn wir wollen, dass es aufhört, wenn wir wollen, dass wirklich Vergebung hineinkommt in unser Leben und wir Vergebung leben können, dann müssen wir zum Anfang, wo es begann. Und das ist Gott, der uns unser Leben gegeben hat, damit wir in harmonischen und liebevollen Beziehungen miteinander leben. Damit wir ein Segen sind für andere. Dass das Leben unserer Mitmenschen blüht und aufwächst. Und sie Gottes Liebe spüren. Und daran scheitern wir alle. Da sitzen wir alle in einem Boot. Ist keiner von uns besser. Und David erkennt das. David erkennt, ich kann es nicht wieder gut machen. Ich kann den Kollateralschaden nicht gut machen. Ich kann mir Vergebung nicht verdienen. Ich kann nichts tun, um den Schaden auszugleichen, den ich bewirkt habe. Und er macht das Einzige, was er tun kann und was richtig ist in dieser Situation. Er kommt zu Gott und er sagt zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Zuallererst bin ich an Gott schuldig geworden mit dem Leben, was er so anders für mich geplant hat. Und weil er das erkennt und zu Gott kommt und Gott um Vergebung bittet, hatte einige Lieder und Gebete darüber geschrieben. Psalm 51 schreibt er genau in diese Situation. Und wenn ihr die Psalmen lest, fangt mal an, die Psalmen zu lesen. Die ersten 10, da merkt ihr, sind einige Psalmen Davids dabei, wo er seine Schuld verarbeitet. Das merkt ihr da drin. David kommt zu Gott und sagt, Gott, ich bin vor dir schuldig geworden. So sollte das Leben nicht sein, was du mir gegeben hast. Und weil David zu Gott kommt und um Vergebung bittet, hört er dann Nathan zu ihm sagen, der Herr, jetzt habe ich das Geld vor der Bibel genommen, schon ist die Seite weg. Und Nathan sagt zu ihm, so hat auch der Herr deine Sünde weggetan und du wirst nicht sterben. Gott hat seine Sünde weggetan und ich möchte, dass du weißt, dass Gott auch deine Sünde weggenommen hat. Egal woran du denkst. Ich weiß nicht, woran du denken musst, wenn du an Schuld in deinem Leben denkst. Wenn du daran denkst, an Situationen, wo du dich schämst, wo du dir wünschen würdest, dass keiner davon erfährt. Die Dunkelheiten in deinem Leben und in deiner Seele. Gott hat die Schuld weggenommen am Kreuz. Dafür ist Jesus gestorben. Ein für alle Mal. Und er wird es nicht einmal vergeben. Er hat es vergeben vor 2000 Jahren am Kreuz. Alles ist weg. Du darfst frei leben und frei und schuldlos in Beziehung gehen. Aber es fällt uns so schwer, das anzunehmen. Und wie wichtig das ist, ist mir, habe ich vor ein paar Jahren mal erlebt, als ich in Afrika war. Da durfte ich mit ein paar Freunden nach Afrika Bekannte besuchen, die als Missionare in Afrika leben und dort mit afrikanischen Muslimen arbeiten und ihnen Jesus, von Jesus erzählen wollen und ihnen so in der Liebe Gottes begegnen wollen, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und ich habe die besucht und ich weiß noch, dass wir bei dem Freund, bei dem wir gewohnt haben, der hat an einem Nachmittag gesagt, hey, ich treffe mich manchmal gegenüber auf so einem Hinterhof mit ein paar Afrikanern, wollen wir da mal rübergehen? Und gesagt, klar. Und dann sind wir rübergegangen in so einen Hinterhof. Als wir da reingegangen sind, haben wir fast schon gedacht, oh, vielleicht gehen wir wieder nach Hause. Das war so ein Wellblechzaun. Das war alles andere als einladend. Ja. Aber er war ja schon ein paar Mal da, ist halt nach Hause gekommen. Also haben wir gesagt, komm, gehen wir rein. Und wir haben uns dann dahingesetzt zu den schwarzafrikanischen Muslimen, die sich da getroffen haben. Männer, die sich zum Shisha rauchen und Kartenspielen getroffen haben, und einfach den Tag rumzubringen. Und dann kamen wir so ins Gespräch und irgendwann, er stellte uns vor und sagte, ja, das ist der und das ist Olli, das ist ein Pastor aus Deutschland. Und bumm war das Gespräch gleich. Ah, Pastor, Christ. Ja, dann lass uns doch mal, wir haben so ein paar Fragen. Und dann kamen wir so schnell auf Jesus, wie ich das in Deutschland noch nie gewohnt war. Ja, du kommst viel schneller mit schwarzafrikanischen Muslimen am Ende der Welt über Jesus ins Gespräch, als mit deinen Nachbarn hier in Deutschland. Das ist so. So. Und auf einmal haben wir uns unterhalten über den Glauben, was wir an Gott lieben und auch über Jesus und was Jesus getan hat, was Jesus uns bedeutet. Es war eine unglaublich dichte Situation. Und ich erinnere mich noch, dass einer der Männer auf einmal sagte, Allah hat 99 Namen im Koran. Er kam darauf, wahrscheinlich, weil wir über Jesus gesprochen hatten. Und er wollte es jetzt sagen, Allah hat 99 Namen. So, während ihr immer nur von Jesus sprecht. Da habe ich gesagt, das finde ich total spannend. Was ist denn dein Lieblingsname? Er guckte mich an, wie? Naja, bei 99 Namen werden dir doch manche irgendwie wichtiger sein. Was ist denn dein Lieblingsname? Und dann guckt er mich an und sagt er dann ein arabisches Wort, was ich nicht verstanden habe. Und er sah das natürlich, dass ich nichts verstehe. Und übersetzte das dann und sagte, das heißt so viel wie Vergebung oder der Vergebende. Und dann sage ich, oh, wie schön. Das wäre wahrscheinlich auch einer meiner Lieblingsnamen. Sagt er, warum? Da haben wir doch gerade drüber gesprochen. Weil das so nah an dem ist, was wir in Jesus erleben. Was Gott in Jesus getan hat, es spricht genau davon, was Gott in Jesus getan hat, dass er Mensch wurde, gelebt hat, ein perfektes Leben und am Kreuz all unsere Schuld und all unsere Sünde weggenommen hat, damit wir Gott wieder begegnen können und in liebevollen Beziehungen leben können. Das ist dieser Name von Allah, der drückt so viel aus von dem, was Jesus getan hat und was Gott, wie Gott sich in Jesus gezeigt hat. Das finde ich wundervoll. Dann wurde es auf einmal still und er guckt mich an und diese Stille, die war so Ah, die war so aufgeladen. Und er guckt mich an mit diesem intensiven Blick und sagt, meinst du, Jesus vergibt auch, wenn man ein uneheliches Kind hat? Und ich sage, du, auf jeden Fall, klar. Und dann guckt er mich wieder an und sagt, meinst du auch, wenn keiner davon weiß? Wenn das heimlich passiert ist? Und selbst wenn deine ganze Familie nichts davon weiß? Und dann habe ich gesagt, weißt du, das Großartige bei Jesus ist, glaube ich, dass er das zu 100% vergeben würde. Und gleichzeitig würde er uns ermutigen und auffordern, Verantwortung zu übernehmen für unsere Taten. Und verantwortlich, frei von Schuld, verantwortlich mit den Konsequenzen unseres Lebens umzugehen. Was auch immer das in dieser Situation heißen würde. Und als ich ihm in die Augen geguckt habe, in dieser Situation, war da so viel Sehnsucht, da war so viel Freiheit, da war so viel Aufbruch und Neuanfang. Bis zu dem Augenblick, wo ihm einer seiner Freunde, die neben ihm standen, so auf den Rücken geklopft hat und gesagt hat, das hört sich ja fast an, als wenn du ein uneheliches Kind hast. Und alle seine Freunde haben mitgelacht. Und ich habe gedacht, seid ihr denn irre? Aber sie haben es nicht begriffen. Und als ich in seine Augen geguckt habe, während seine Freunde das sagten und er angefangen hat mitzulachen, war das, als wenn etwas sehr Kostbares in seinen Augen zerbrochen ist in dem Augenblick. Und die Scham war wieder da. Und Verstecken und Heimlichkeit und Selbstverachtung. All das war wieder da in diesem Augenblick. Und er hat sehr schnell das Thema gewechselt. Mit einem Lachen. Seine Freunde konnten das nicht sehen, die standen neben ihm. Aber ich saß direkt vor ihm. Und ich weiß noch, als wir dann gegangen sind an diesem Tag und uns verabschiedet haben, da ist er nochmal zu uns gekommen. Und hat gefragt, ob wir uns noch mal unterhalten können. Er würde mehr erfahren wollen. Und habe gesagt, wir können morgen wieder hier sein. Morgen um dieselbe Zeit. Lass uns wiederkommen. Lass uns treffen. Und dann hat er überlegt und hat gesagt, vielleicht komme ich. Er war nicht da. Das fand ich sehr, sehr schade. Und gleichzeitig erinnere ich mich an die Sehnsucht, mit der er gegangen ist. Und ich glaube, es war die Sehnsucht danach, nach der Freiheit und der Vergebung, die Jesus uns gibt, wenn wir zu ihm kommen und zulassen, dass er unsere Schuld abnimmt. Kennst du diese Sehnsucht? Diese Sehnsucht nach Freiheit, diese Sehnsucht nach Vergebung, dass deine Scham in Freude verwandelt wird, dass deine Schuld in Freiheit verwandelt wird. Die Schuldgefühle genommen werden. Kennst du diese Sehnsucht, die dieser Mann in Afrika hatte und die David sicher hatte, als er vor Nathan stand? Dann möchte ich dir sagen, komm zu Jesus. Alles ist getan, es ist bereits getan, du musst es nur annehmen. Das Kreuz erinnert uns daran. Jesus hat am Kreuz alle Schuld auf sich genommen, alles weggenommen. Dir wird nicht einmal vergeben, dir ist vergeben. Du musst es nur annehmen. Komm zu Jesus. Sag ihm, wie es dir geht. Sag ihm, wonach du dich sehnst und erleb, wie er all das wegnimmt. Deine Schuld. Das Problem ist, wir selbst wenn ich euch das jetzt sage, können wir es glauben? Ich möchte dir in aller Deutlichkeit sagen, deine Schuld ist nicht stärker als das, was Jesus am Kreuz getan hat. Du bist nicht stärker als Gott. Also halt deine Schuld nicht fest, sondern nimm an, was er für dich getan hat. Wir müssen das hören und wir müssen es glauben. Und häufig, ich kann euch heute viel sagen, häufig sagt das nochmal eine Ebene tiefer vom Kopf ins Herz, wenn wir es selber sagen. Und ich möchte euch jetzt bitten, euch mal kurz umzugucken, nach links und rechts. Und keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht sagen, was euch auf der Seele liegt, ja, oder was euch belastet. Es geht nicht darum, dass ihr das voneinander wisst. Gott weiß, woran ihr denkt. Ich möchte euch bitten, dass ihr das einander zuspricht. Diese drei Worte, dir ist vergeben. Dass ihr euch das zusprecht. Und das ist keine rhetorische Aufforderung, sondern tut es, macht es jetzt. Guckt euch nach links und rechts um. Ich möchte, dass keiner rausgeht, der es nicht gehört hat und der es nicht gesagt hat. Dir ist vergeben. Sagt euch das gegenseitig, sprecht es euch zu. Habt ihr es alle gesagt? Und habt ihr es alle gehört? Wer hat es nicht gesagt, wer hat es nicht gehört? Okay. Ihr Lieben, was ich von hier vorne gesehen habe, das ist so wie mit den Männern da in Afrika. Ich konnte euch sehen, während ihr nur auf euch geguckt habt. Was ich gesehen habe, waren Augen mit Tränen. Manche machen jetzt noch so. Also, Gesichter, die Sehnsucht und die Freude ausgestrahlt haben. Das ist das Leben, für das Gott euch berufen hat und das er euch schenken will, wenn wir es doch nur glauben würden. Was wäre, wenn du es wirklich glauben würdest, ergreifen würdest und aus dieser Vergebung leben würdest? Wie anders wäre dein Leben? Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dieses Leben bei Jesus findest. Ganz am Anfang, bei dem, mit dem alles angefangen hat und mit dem alles enden wird. Und ich möchte, dass du heute nach Hause gehst mit folgender Gewissheit. Dir ist vergeben. Amen.